Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Das Philosophie-Magazin.
Und dazu begrüßen Sie zum dritten Mal Armen Avanesyan und Simone Miller. Zum dritten und zum letzten Mal begrüßen wir Sie zu dieser Ausgabe von Sein und Streit aus dem Roten Salon in der Berliner Volksbühne. Denn heute beschließen wir unsere dreiteilige Reihe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Drei Motive, drei Gespräche mit einem der schillerndsten Philosophen unserer Zeit, mit Peter Sloterdijk. Herzlich willkommen, Peter Sloterdijk.
Vielen Dank.
Herr Sloterdijk, wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, pro Abend einen Wert zu diskutieren und seine Geschichte vor Augen zu führen und ihn für die Gegenwart oder hoffentlich auch für die Zukunft neu zu vermessen. In unseren ersten beiden Sendungen ging es um Freiheit, dann um Gleichheit und wir haben unter anderem besprochen, inwiefern in der Folge der Französischen Revolution oft eher ein Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit angenommen wurde. Wir haben das mit dem Hinweis auch auf das ganz andere Verständnis oder Selbstverständnis der französischen Revolutionäre diskutiert, aber auch problematisiert die mangelnde Reichweite, also dass Gleichheit letztlich doch hauptsächlich diejenige weißer Männer und Brüder war. Aber bevor wir uns dieser Gender-Frage widmen, vielleicht noch eine andere grundsätzliche Frage. Warum überhaupt ein dritter Term neben Freiheit und Gleichheit?
Das war den Revolutionären selbst in der gegebenen historischen Situation auch nicht völlig klar. Denn unter den revolutionären Slogans gab es einen Wettbewerb zwischen zweipoligen und dreipoligen Ausdrücken. Napoleon selbst, der sich ja als Erbe der Revolution verstanden hat, hat an diesen zweipoligen Ausdrücken Freiheit und Gleichheit angeknüpft und sie ersetzt durch Freiheit und Ordre civique. Das heißt, er wollte bürgerliche Ordnung durchsetzen. Und viele andere Revolutionäre haben sich mit so zweipoligen Formulierungen begnügt. Das reicht dann bis zu Auguste Comte, dem Gründer des Positivismus, der den berühmten Slogan Ordnung und Fortschritt promulgiert hat.
Der heute auf der brasilianischen Flagge
Man liest das bis heute auf der brasilianischen Flagge, weil die positivistische Religion in der Gründungszeit des brasilianischen Staates dort sehr, sehr verbreitet war. Aber die Franzosen selber hatten offenbar ein anderes Gefühl, eine andere rhetorische Musikalität. Sie haben auf die Dauer die dreigliedrige Formel bevorzugt. Es war nicht immer klar, ob die Brüderlichkeit am Ende steht oder in der Mitte. Es gibt auch bildliche Darstellungen, die die Brüderlichkeit in der Mitte zeigen und sie wird flankiert von Freiheit und Gleichheit auf der linken und auf der rechten Seite. Aber die Dreigliedrigkeit hat sich historisch gesehen erst in der Dritten Republik am Ende des 19. Jahrhunderts so festgesetzt, dass wir uns anderes als diesen Dreiklang gar nicht mehr vorstellen können. Wobei die authentischen französischen Revolutionäre dazu neigen, dies als einen perfekten Akkord zu hören, während die etwas hellhörigeren Rezipienten immer gespürt haben, dass diese drei Begriffe unter sich dissonant klingen, auch wenn wir inzwischen gewöhnt sind, Dissonanz als eine andere Form von schönem Klang zu hören.
Nur klingen oder auch tatsächlich in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen?
Sie stehen nicht nur im Spannungsverhältnis, sogar in einem manifesten Widerspruchsverhältnis.
Inwiefern?
Schon Goethe hat ja darauf hingewiesen, dass Gesetzgeber und Revolutionäre, das schreibt er in seinen Maximen und Reflexionen, dass Gesetzgeber und Revolutionärs, wie er sagt, die zugleich Freiheit und Gleichsein versprechen, sind entweder Phantasten oder Scharlatane. Das ist eine späte Notiz, die aus seinen Gesprächen herausgezogen worden ist. Und er meint damit, dass, indem er nicht den Begriff Gleichheit verwendet, sondern Gleichsein, bezieht er sich auf die jakobinische Phase der Revolution, in der tatsächlich eine materielle Gleichmachung aller Bürger erstrebt worden ist und nicht nur ihre Gleichstellung vor dem Gesetz. In den Verfassungsentwürfen des Jahres 89 wird die Gleichheit vor dem Gesetz betont. Seit dem jakobinischen Putsch des Jahres 93, das ja eigentlich das große Trauma der Französischen Revolution darstellt, wird auch eine materielle Gleichmachung angestrebt und in diesem Zusammenhang.
Also eine materielle Gleichmachung in dem Sinne, dass die Jakobiner zum Beispiel ein Recht auf Arbeit forderten.
Mehr noch als dies.
Beschränkung der Ländereien.
Richtig.
Ein Maximalbesitztum. Das waren so ungefähr die Fragen.
Ein Grundeinkommen auch.
Ja, man könnte schon sagen.
Robespierre's große Rede.
Es waren mehrere solche Impulse, die da zusammengeflossen sind. Es gibt die frühkommunistische Bewegung, die auf den Babeuf zurückgeführt werden kann, der übrigens einen revolutionären Slogan vertreten hat, der weder zweipolig noch dreipolig war, sondern der nur einen Begriff noch hatte, nämlich Egalité radicale.
Also, aber Herr Sluttag, also wir würden Ihnen ja sozusagen widersprechen an der Stelle und sagen, es gibt einen sehr guten Hinweis auf die Gleichursprünglichkeit dieser drei Begrifflichkeiten schon zu Beginn der Französischen Revolution. Denn wenn man gerade den Artikel 1 der Bürger- und Menschenrechtserklärung von 1789 ansieht, und den haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, da heißt ja der erste Satz: Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Und jetzt kommt der zweite Satz, und der ist entscheidend. Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein. Das heißt, die Idee war, man wollte eine Gesellschaft errichten, in der die Einzelnen nicht gegeneinander, sondern füreinander tätig waren.
Richtig. Also wir übernehmen dieses Prinzip in unserem deutschen Grundgesetz in der Form, dass eine Sozialverpflichtung des Eigentums begründet wird. Die Revolutionäre von 89 haben immer geglaubt, dass es eine gewisse soziale Nützlichkeit gibt, wenn Differenzspannungen in einer Gesellschaft vorhanden sind. Das ist ein Gedanke, der sich während des ganzen 19. Jahrhunderts präzisiert hat. Der eigentliche Motor der gesellschaftlichen Entwicklung wird durch Ungleichheitseffekte aufgezogen, so wie eine mechanische Uhr auch durch Gewichte bewegt wird, die aufgezogen werden müssen und deren Absinken dann Energie erzeugt. Das 19. Jahrhundert ist ja physikalisch gesehen der Übergang von einer einfachen mechanistischen Physik zu einer thermodynamischen Physik, wo irreversible Prozesse in die Analyse natürlicher Vorgänge einbezogen werden. Und in dem Augenblick wird das Prinzip des Ungleichgewichts, auch der Asymmetrie, zu einem treibenden Faktor der Evolution selbst. Also je besser man die Evolution versteht, desto intensiver verteidigt man die Notwendigkeit der Ungleichheit.
Aber wenn man sich den genauen historischen Moment ansieht, Sie haben jetzt auf den jakobinischen Putsch Bezug genommen, also 92, 93, der erste Moment meines Wissens nach, wo wirklich von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit die Rede ist, ist schon 1790, wo Robespierre also eine Rede hält, eine signifikante Rede, wo er für die Bewaffnung auch des dritten Standes argumentiert. Und ich glaube, der Slogan ist sozusagen, sein Vorschlag ist, auf Gewändern und auf Fahnen anzubringen, und zwar zu den Kommemorationsfeiern. Das heißt, es ist ein memorativer Moment, die Revolution blickt auf sich selber. Und es gibt sozusagen eine ganz luzide Einsicht, dass es sozusagen dieser Trias bedarf, auch mit Blick auf die Menschenrechtserklärung. Von daher lässt sich doch eine andere Geschichte schreiben als die sozusagen aus dem Terror und aus dem Putsch heraus.
Es hätte sich eine andere Geschichte denken lassen, wenn die Franzosen nicht zugleich mit ihren internen Spannungen, die ja bis zum Bürgerkrieg gereicht haben, auch einen äußeren Krieg einzugehen gehabt hätten, weil ja die Koalition der europäischen Throne gegenüber den Franzosen mit einer Art von Kriegserklärung herausgerückt war, wodurch die französische Nation in eine doppelte Spannung geraten ist. Man hat dann allen halben Verräter und Feinde gewittert. Es hat sich eine zunächst so semi-paranoide und dann vollständig paranoide Stimmung ausgebreitet. Saint-Just sagt dann einmal: Auf dem Höhepunkt dieser Unruhen, in einem freien Volk gibt es nur Brüder und Feinde. Ist also da tritt die Spaltung bereits in aller Tiefe auf.
Also ist das nur eine historische Kontingenz, dass da Brüderlichkeit gewählt wurde? Hätte man auch Geschwisterlichkeit oder Solidarität wählen können? Aber es war halt die Brüderlichkeit, weil es um die Bewaffnung der Nationalgarden ging.
Also in der Tat ist es so, dass die französischen Militärs, die Revolutionstruppen, zuerst diese Dreierformel benutzt haben und die an ihren Uniformen befestigt haben. Allerdings stand auf den Fahnen dann Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort. Ja. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder der Tod. Das ist ja schwer zu interpretieren. Ich glaube, dass der Spruch so zu verstehen ist, dass die Soldaten selber darauf eingeschworen wurden, diese Werte zu verwirklichen oder zu sterben. Nicht? Aber es ist ein Drohpotenzial in der Formel enthalten, das auch nach außen gewendet wird. Und seit dann die revolutionäre Entwicklung um die paranoide Kurve gelaufen war, ist tatsächlich die Todesdrohung externalisiert worden. Man darf übrigens ja auch nicht vergessen, dass die ursprüngliche Feinderklärung an die Aristokratie während des Terrors nicht dazu geführt hat, dass überwiegend Aristokraten geköpft wurden, sondern 85% all derer, die unter der Guillotine geendet sind, sind aus Rivalitäten zwischen den Abgeordneten der Assemblée Nationale und aus Denunziationen des Volkes von Paris vor den Wohlfahrtsausschuss gebracht worden, bei dem eine juristisch einzigartige Situation eingerichtet worden war, dass es dort keine Verteidigungsreden gab und dass, wie später in der Russischen Revolution bei der Tscheka, die Anklage selber identisch war mit dem Schuldspruch. Also dieser Kurzschluss zwischen Anklagbarkeit und Schuldigsein gehört eben zu den dunklen Momenten. Robespierre hat sich selber von seinem relativ liberalen Standpunkt um 1790 im Laufe der nächsten 2-3 Jahre immer weiter in diese tragische Position hineinmanövriert von einem Mann, der wider besseres Wissen die Grausamkeit als notwendiges Instrument der Politik begrüßen musste.
Herr Schlotterdeck, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über das soldatische Moment dieser Brüderlichkeit gesprochen. Und da stellt sich ja tatsächlich die Frage, ob die ganze Idee der Solidarität, der Brüderlichkeit damals tatsächlich eine männliche Idee war. Und ich habe da so ein bisschen die These, dass man vielleicht sogar sagen könnte, man konnte diesen Übergang von der Brüderlichkeit hin zur Geschwisterlichkeit erst dann gehen, als man die Brüderlichkeit tatsächlich pazifiziert hat.
Also ich gehe auch von der Intuition aus, dass die ursprüngliche Menschenrechtserklärung in sich selber eine Missverständlichkeit transportiert hat. Der Ausdruck droit de l'homme ist per se maskulin kodiert, obwohl die stärkeren Köpfe der Nationalversammlung und des späteren Konvents den Begriff homme tatsächlich als quasi algebraische Verallgemeinerung verstanden haben. Sie hätten stattdessen auch nur den Buchstaben H setzen können. Alles, was sozusagen menschengestaltig lebt, ja, wird unter diesem Begriff homme zusammengefasst. Das ist übrigens auch im französischen Sprachgefühl bis auf den heutigen Tag so, dass man die männlichen Formen nicht unbedingt als so ausschließend empfindet, wie man es seit der Erfindung der feministischen Germanistik in Deutschland tut, nicht? Soweit ich französische Frauen kennengelernt habe, haben sie mit den männlichen Formen, die die weiblichen inkludieren, weniger Probleme als junge deutsche Frauen, die bereits mit dieser Geschlechterempfindlichkeit herangewachsen sind.
Jedenfalls ist ja Olympe de Gouges Kopf unter dem Pfeilball gefallen. Hm. Und das hatte damit zu tun, dass sie einen Rechtekatalog für die Frau vorgeschlagen hatte, der abgeschmettert worden war.
Soweit ich das gelesen habe, hat sie einfach das Wort homme durch femme ersetzt. Sonst ist der Text relativ ident, soweit ich gelesen habe.
Ja. Lassen Sie uns doch aber jetzt mal auf...
Ja, aber ich glaube, dass die Revolutionäre damals die Rede von Frauenrechten als Rückfall in den Partikularismus empfunden hätten. Genauso wie sie die Rede von Kinderrechten, die bei uns seit etwa 2 Jahrzehnten aufgekommen ist, ebenfalls als regressiv empfunden hätten, weil die Gruppen der Kinder und der Frauen nur Teilmengen der Menschheit sind. Ja? Während das algebraische Symbol um...
Naja, aber weil sie damals ja auch einfach nicht zur Gleichheit fähig oder würdig schien. Also die Auffassung war ja von Natur auf nicht begabt sozusagen zur männlichen Gleichheit. Aus damaliger Perspektive.
Es gab damals keine authentische Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Auch dass das Frauenwahlrecht mindestens 100 Jahre verzögert kam nach den allgemeinen zivilen Durchbrüchen, spricht ja dafür, dass diese Differenz viel länger bestanden hat. Aber man darf die antizipatorische Energie dieses Begriffs Om in seiner algebraischen Bedeutung nicht unterschätzen. Nicht? Also er erfasst alles in sich, was geboren ist. Und zwar geboren in der menschengestaltigen Erscheinungsweise. Deswegen heißt es ja auch schon in den ersten Artikeln der Menschenrechtserklärung, dass sie alle frei und gleich geboren werden. Also das ist kein Lapsus, dass hier vom Geborenwerden die Rede ist. Die französischen Redakteure der Menschenrechtserklärung hatten die amerikanische vor Augen durch die Vermittlung Lafayette. Und da stand in der Präambel, dass die Menschen allesamt frei und gleich geschaffen sind. Ja? Und um der Verlegenheit des Geschaffenseins auszuweichen, haben die französischen Autoren diesen Hinweis auf den Creator, der auch im nächsten Satz folgt bei den Amerikanern, ersetzt durch den Hinweis darauf, dass das Geborensein per se die Fülle des Menschenrechts impliziert. Das ist natürlich eine ungeheure Antizipation. Und wenn man über den prekären Zustand der Verwirklichung des Gleichheitspostulats nachdenkt, auch noch in heutiger Zeit, merkt man natürlich, dass es nicht einfach ist, diesen großen Vorgriff im Realen einzuholen.
Vielleicht nochmal zu Trias. Also es braucht anscheinend eine Trias. Das einzige Mal, dass die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit im französischen Kontext aufgehoben wurde, war im Vichy-Regime. Da ging es dann um Patrie, Travail und Famille. Nicht? Das würden sich heute rechte Parteien wahrscheinlich auch gerne sozusagen auf die Banner schreiben. Aber wenn wir mit der Geschwisterlichkeit uns vielleicht nicht einigen, probieren wir es mit der Solidarität. Freiheit, Gleichheit, Solidarität, die ja auch in der Menschenrechtserklärung von Beginn an eingeschrieben ist. Wie halten Sie es mit der Solidarität? Sie haben in dem Kontext mal über das Bild des Lagerfeuers auch evoziert.
Ja. Zunächst sollte man festhalten, dass selbst die Petenisten sich indirekt vor dem Slogan der Französischen Revolution verbeugen, indem sie diese triadische Struktur beibehalten haben. Und die Tiefe der Einübung dieser Figur war 1940 historisch gesehen auf dem Höhepunkt. Denn 1940 war es 60 Jahre her, dass in Frankreich auf sämtlichen öffentlichen Gebäuden diese dreigliedrige Formel als Stirninschrift angebracht worden war. Also dass auf allen Dokumenten der französischen Nation, auch auf Münzen und dergleichen, diese Formel erschien auf allen Zeugnissen. Die Dritte Republik war eigentlich, wenn man so will, die glückliche Zeit des französischen Republikanismus. Der Volksschullehrer war der eigentliche Bildner der französischen Revolution. Der hat diese Prinzipien in die Klassenzimmer getragen. Und ein Übriges hat der Umstand getan, dass die großen Ferien in Frankreich am 14. Juli begonnen haben. Also das Wort Liberté war für jeden französischen Schüler mit dem Duft des französischen Sommers atmosphärisch synchronisiert.
Herr Sutter, kommen wir doch jetzt mal auf Ihr Verständnis von Solidarität zu sprechen. Denn das ist wirklich interessant, dass Sie den Ursprung der Solidarität am Lagerfeuer verorten.
Nicht unbedingt. Also der Begriff Solidarität kommt ja vom lateinischen solidus und das heißt Festigkeit. Und es ist ein Ausdruck, der aus dem mittelalterlichen juristischen Latein in die politische Sphäre hinübergewandert ist. Solidarität war ursprünglich juristisch verstanden ein Haftungsverhältnis. Also wenn zwei Personen im Verhältnis der Solidarität zueinander gestanden sind, dann hat der eine für den anderen gebürgt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts hat die beginnende Arbeiterbewegung zwischen dem französischen enthusiastischen Ausdruck der Brüderlichkeit, der auch seine christlichen Obertöne nie ganz verleugnet hat, und dem etwas nüchternen Ausdruck Solidarität geschwankt. Man hat auch bei diesem Begriff immer mitgedacht, dass es tatsächlich so etwas wie eine gegenseitige Garantieleistung gibt, dass zum Beispiel bei einem Streik die Streikenden untereinander die knappen Mittel verteilen, nicht? Und in dem Arbeiterlied heißt es ja, vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Und dann kommt das Wort Solidarität mit großem Pathos. Das Lagerfeuer ist eher in anthropologischer Sicht als eine Initiation in das Solidaritätsproblem zu verstehen. Ich war sehr beeindruckt von Bildern, die ich gesehen habe, sowohl aus Indien wie auch aus Australien, wo Aborigines um ein Feuer sitzen. Es gibt analoge Bilder aus Afrika, wo jeweils Eingeborene um ein Feuer sitzen, in einem Abstand, der es erlaubt, dass alle an der Wärmestrahlung des Feuers partizipieren, was aber bedeutet, dass vielleicht nicht mehr als 25 Personen um ein Feuer sitzen dürfen. Denn wenn der Abstand zu groß wird, frieren alle. Also Sie können sich ja vorstellen, wenn 300 Personen um eine Feuerstelle sitzen, dann ist es allen kalt.
Genau, und das ist interessant. Also das ist ein interessanter Punkt, dass wenn man Solidarität so betrachtet, dann ist sie automatisch, weil die Wärmequelle ja sozusagen eine äußere ist, also nicht die Menschen wärmen sich gegenseitig, sondern das Feuer wärmt, dann begreift man Solidarität sozusagen als Platz am Feuer und dann ist Solidarität eine knappe Ressource sozusagen, eine umkämpfte Ressource. Wenn man jetzt aber Solidarität als Beziehungsform zwischen Menschen versteht, dann könnte man dieses Feuerbild ja erweitern und sagen, eigentlich wäre dann sozusagen der Inbegriff der Solidarität nicht der Platz am Feuer, sondern der Feuerstab, den man sozusagen denjenigen weiterreicht, die keinen Platz am Feuer finden, sodass am Schluss niemand mehr friert. Ist das nicht die überzeugendere Idee von Solidarität, eine inklusive?
Also ja. Der Metaphernwechsel vom Sitzen um das Feuer zum Fackellauf ist pyrotechnisch nicht ganz überzeugt, denn ich habe bisher noch keinen Fackelläufer gesehen, der die brennende Fackel zur Selbsterwärmung
verwendet
oder zur Erwärmung eines anderen.
Aber Herr Sloterdijk, man kann ja mit einer Flamme ein Feuer entzünden.
Ja, aber ich glaube, dass Josef Beuys eine interessante Alternative zum Problem der Fernwärme eingeführt hat. Tatsächlich sind moderne Großgesellschaften, müssen ja also rechtlich, moralisch, menschlich so etwas wie Fernwärmesysteme einrichten, dass Menschen, die nicht im gleichen Raum sind, die auch sich gegenseitig keine Körperwärme mitteilen können oder sonstige Ausstrahlungen, dass die auch über große Entfernungen hinweg in Solidargemeinschaften existieren können. Und Beuys hat hierfür auf einer der Dokumente der 60er Jahre eine großartige Metapher vorgestellt in Gestalt seiner Honigpumpe. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Objekt einmal wahrgenommen haben. Er hat die Metapher der Wärme ersetzt durch die Vorstellung eines Süßigkeitskreislaufes. Ja? Das heißt also, der Mensch braucht einen Platz in der Wabe beziehungsweise oder im Honigfluss. Und insofern sie alle an dieses Kanalisationssystem einer solchen Süßigkeitsverteilung angeschlossen sind, können sie den Vorteil, ein Mensch zu sein und den Vorteil, gleichzeitig mit Josef Beuys zu leben, erst vollständig ausschöpfen.
Herr Sloterdijk, und was ist dann ins Realpolitische übersetzt der Honig?
Der Sozialstaat. Das ist die Honigpumpe der modernen Gesellschaft, die auf dem Versprechen beruht, dass die Grundfreiheiten garantiert sein müssten, dass echte materielle Not in einer solidarischen Gesellschaft ausgeschlossen sein soll. Und vor allem, dass diese vier Freiheiten, von denen Franklin Roosevelt in seiner großartigen Januaransprache von 1941 gesprochen hat, bestätigt sein sollen, die Freiheit der Meinungsäußerung, also die Redefreiheit, die Pressefreiheit, die Ausdrucksfreiheit, die Freiheit der Wahl der Weltanschauung und der Religion, das sind die beiden optionalen Freiheiten, und dann die beiden großen Schutzfreiheiten, dass kein Mensch in Not leben soll und vor allem, was mindestens genauso wichtig ist, dass kein Mensch sich vor den Mitmenschen fürchten müssen soll. Nur die Freiheit von Furcht macht Demokratie möglich, so wie auch nur die Freiheit, Besseres zu erwarten als das jetzige, die Zeitstruktur der Demokratie begründet. Wenn immer dasselbe Elend rhythmisch wiederkehrt, ist so etwas wie Demokratieerwartung illusorisch.
Nun haben Sie ja zum Sozialstaat ein, gelinde gesagt, ambivalentes Verhältnis. Ich würde sagen, Ihre sportliche These zum Sozialstaat ist ja, dass darin die Produktiven durch die Unproduktiven ausgebeutet werden. Sie haben den Sozialstaat auch als Kleptokratie bezeichnet.
Nein, die Kleptokratie, den Begriff der Kleptokratie verwende ich einmal in Bezug auf das Verhältnis oligarchischer Kreise zu den gesellschaftlichen Reichtümern und in manchen Fällen für eine exzessive Fiskalität gegenüber den produktiven Schichten der Gesellschaft. Also ich käme nicht auf den Gedanken, einen Arbeitslosen als einen Kleptokraten zu bezeichnen. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis.
Aber was meinen Sie denn genau unter exzessives Verhältnis gegenüber den Produktiven?
Wenn die sehr sichtbare Hand des Finanzministers zu tief in die Tasche der fiskalischen Leistungsträger hineingreift. Wir erleben das ja in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten in Gestalt der sogenannten kalten Progression. Die Anwendung des Höchststeuersatzes immer weiter in die Sphäre der Mittelschichten hineintreibt, wobei kein vernünftiger Inflationsausgleich berücksichtigt wird. Also da finde ich, da findet ein Exzess statt. Das wird auch in den Kreisen der Fachleute weitgehend eingestanden. Wenn Sie an die steuerpolitischen Vorschläge von Paul Kirchhoff denken, der so etwas wie eine Flatrate-Steuer in der Größenordnung von 25% vorschlägt, dann spürt man erst, was es bedeutet, eine Hochsteuerpolitik zu betreiben. Und da sind kleptokratische Elemente wahrzunehmen.
Aber wäre es nicht sinnvoller, mit Blick auf die Kleptokratie, sich von einer nationalstaatlichen Sichtweise eher auf eine globale Sichtweise zu bewegen? Denken Sie nur an die täglich neuen und immer exorbitanteren Berichte über Steueroasen und Steuerhinterziehung, Stichwort Panama Paper. Sie haben in einer der vorigen Sendungen gesagt, souverän ist, wer über den Fiskus entscheidet. Müsste man nicht eigentlich sagen, heute souverän sind diejenigen, die sich dem Fiskus entziehen?
Ja, das ist eine wenig beachtete Komponente des Migrationsproblems. Nicht? Es gibt Flüchtlinge, die mit gefüllten Taschen auf Inseln ausweichen. Nicht? Und sie werden natürlich von den sehnsuchtsvollen Blicken der Finanzminister dorthin begleitet. Das sind Angelegenheiten, die mit den Nationen diskutiert werden müssten, die diese Inseln protegieren. Es ist einfach eine Tatsache, dass ein Land wie die Schweiz, aber auch ein ehrenhaftes Land wie Großbritannien, Großprotektoren von Paradiesen sind. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika und einige andere haben ein explizites Interesse daran, ihren Finanzindustrien solche Privilegien zuzusprechen. Aber ich glaube nicht, dass das die Problematik der Brüderlichkeit ausschöpft, weil die Tücke dieses Begriffs ja gerade darin besteht, dass hier ein familiales Verhältnis ausgedehnt wird, wie überhaupt Völker, Nationen und dann auch noch größere Einheiten bis hin zur Menschheit nur durch die Dehnung der Familienmetapher beschrieben werden können. Und damit kommen die Menschen mit sich selbst in einen Widerspruch. Wir sind zunächst von unserem anthropologischen Basisdesign her Kleingruppengeschöpfe. Man kann 20 Freunde haben, wenn man sozial sehr begabt ist, man kann 150 Personen ohne Adressbuch und ohne File of Facts sich mit Gesicht und Namen merken. Der englische Anthropologe Dunbar, über den man in letzter Zeit ja viel hört, hat die nach ihm benannte Zahl eingeführt in die ethnologisch-anthropologische Debatte. Die Dunbar-Zahl, die etwa in der Größenordnung von 140 oder 50 liegt, beschreibt die Grenze, bis zu welcher Menschen ohne technische Unterstützungen empathiefähig bleiben.
Sie haben jetzt eine Art von Flüchtlingen gesprochen, die Steueroasenflüchtlinge. Es gibt natürlich auch die wahren Flüchtlinge. Um das nochmal auch mit Blick auf die Brüderlichkeit zu unterstreichen, dass wir es hier nicht mit abstrakten oder historischen Fragestellungen zu tun haben. Sie haben vom Solidaritätsproblem gesprochen. In Frankreich wurde diesen Sommer auch international viel diskutiert, der sogenannte Solidaritätskonflikt, dass ein französischer Bauer, ich weiß nicht, ob er Honigzüchter war, Bienenzüchter war, der wurde angeklagt, weil er Flüchtlingen geholfen hat, sich weiter zu bewegen. Er hat ihn transportiert und der wurde verurteilt. Der hat dann den Staat geklagt beim französischen Verfassungsgerichtshof. Und ihm wurde Recht gegeben. Der Solidaritätskonflikt läuft darauf hinaus, dass es anscheinend ein höheres Recht gibt als das rigide Asylrecht des französischen Staats, nämlich die Menschenrechte. Da gibt es eine interessante Definition der Verfassungsrichter, die definieren die Fraternität, also die Brüderlichkeit, folgendermaßen: Freiheit, anderen aus humanitären, also ohne finanzielles Eigeninteresse, aus humanitären Zielsetzungen zu helfen, ohne dabei deren legalen Aufenthalt auf dem nationalen Territorium berücksichtigen zu müssen. In Frankreich gibt es also einen höchsten Wert, nämlich der Brüderlichkeit, der Menschenrechte. Das gilt nur in Frankreich, wenn man Flüchtlingen hilft, die Grenze zu überqueren, dann macht man sich strafbar. Wie sehen Sie das? Spinnen die Gallier oder sollten wir das auch in Deutschland verankern, fester verankern, Freiheit, also Gleichheit, Solidarität?
Liegt ja heute ohne dies nicht im Nationalrecht, sondern Europa hat ja etwas rechtsgeschichtlich Singuläres getan, nämlich mit der Einrichtung des Europäischen Gerichtshofes hat es eine übernationale Höchstinstanz eingerichtet, und zwar vor dem Hintergrund der Überlegung, dass die in den einzelnen Verfassungen garantierten Grundrechte auch jenseits der nationalen Traditionen und der Rechtsauslegung geltend gemacht werden können. Und wir haben in der letzten Zeit eine ganze Reihe von erstaunlichen Urteilen des Europäischen Gerichtshofes gehört, die eine gemeinsame Tendenz zu haben scheinen, nämlich die Fortsetzung der Französischen Revolution mit juristischen Mitteln zu betreiben. Also am Sitz des Europäischen Gerichtshofes ist die Uhr auf 1793 gestellt. Ja. Das macht klar, dass die interne Spannung der Französischen Revolution durch die weitere Entwicklung nicht hat ganz aufgehoben werden können. Übrigens hat ja schon Ludwig XVI., nachdem er den Eid auf die neue Verfassung geleistet hatte, die Revolution für beendet erklärt. Das war schon 1790. Dann hat die Gruppe der Thermidorianer, also diejenigen, die Robespierre gestürzt haben im Sommer 1794, die Revolution als in der Sache beendet erklärt, vor allem durch die Rückkehr zur Verfassung von 89. Dann hat Napoleon nach seinem Staatsstreich vom 18. Brumaire, was übrigens unser deutscher 9. November ist, nicht wahr? Interessanterweise hat an einem 9. November Napoleon auch nach seinem Staatsstreich die Devise ausgegeben: Die Revolution ist in ihren Grundsätzen fixiert, also vollendet, und sie ist damit vorbei. La Révolution est finie. Das ist der Schlüsselsatz für das ganze 19. und einen großen Teil des 20. Jahrhunderts, weil sich dann die Gesellschaft spaltet in die Gruppe derer, die Napoleon Recht geben, und in die Gruppe derer, die der Meinung sind, dass Napoleon sich irrt, weil die Revolution durch ihre ungeheuren antizipatorischen Vorgriffe notwendigerweise weitergeht.
Herr Sultanek, lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen auf einen Punkt, den Sie vorher angesprochen haben, und zwar auf die Frage, die große Frage: Was stiftet denn Empathie, was stiftet denn Solidarität, wenn man sozusagen dieses familiale Verhältnis eben nicht ausweiten kann auf die gesamte Gesellschaft? Und der französische Philosoph Émile Durkheim, der hat vor ungefähr 100 Jahren eine Unterscheidung eingeführt, die, finde ich, sehr aktuell weiterhin ist. Er unterscheidet nämlich zwischen organischer und mechanischer Solidarität. Und die mechanische Solidarität, das ist eine Solidarität auf Grundlage einer geteilten Gruppenzugehörigkeit. Also zum Beispiel Solidarität unter Arbeitern, unter Frauen, unter Deutschen und so weiter. Wohingegen die organische Solidarität eine ist, die erwächst aufgrund der wechselseitigen Angewiesenheit aufeinander in einem arbeitsteiligen Prozess. Also zum Beispiel, ich unterstütze den Bäcker, damit ich Brötchen bekomme. Er unterstützt mich, damit es eine Radiosendung gibt. So, und das Verblüffende an der Geschichte ist, diese Arbeitsteilung, wie wir sie heute erleben, die war noch nie so differenziert und noch nie so globalisiert wie heute. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass aktive Bewusstsein, insbesondere innerhalb des Westens, über diese Abhängigkeitsstrukturen ist so gering wie noch nie oder wie fast noch nie, könnte man sagen. Ist es nicht also so, dass man vielleicht heute an dem Punkt ist, wo man genau diese Art von organischer Solidarität stärken sollte, also eintreten sollte sozusagen für die Sichtbarmachung dieser unglaublichen Abhängigkeitsstrukturen, die tatsächlich über den gesamten Globus reichen, um diese Abhängigkeitsbeziehungen in Solidarbeziehungen umzuformulieren?
Martin Walter hat vor 30 Jahren einen Roman geschrieben, Die galistische Krankheit, da heißt es an einer markanten Stelle, gesucht wird nach einer Ideologie für Menschen, die einander nicht brauchen. Das hatte auch eine gewisse diagnostische und sogar auch antizipatorische Kraft, weil Walter damals schon gespürt hatte, worauf dieser sozialevolutionäre Hase unserer Gesellschaft hinauslaufen würde, nämlich, dass die meisten Menschen sich mit dem Gefühl einer trügerischen Unabhängigkeit umgeben, die insofern einen Sachgrund hat, als Menschen, solange sie Kaufkraftbesitzer sind, sich Zugänge zu all den Dingen, die sie nicht selber herstellen können, eröffnen können, ohne dass sie in die Lage kommen, wie die Dorfbewohner bei Marcel Pagnol, dass sie dem Bäcker eine Frau besorgen müssen, damit sie weiterhin ihr Baguette bekommen. Das ist also ein Beispiel aus dem französischen tiefen Süden, wo ein Bäcker, dem die Frau davonläuft, das ganze Ökosystem seines Dorfes durcheinander bringt, weil die organische Solidarität dieser lokalen Arbeitsteilung in Frage gestellt wird. Übrigens gilt es aber auch, oder galt es eigentlich lange Zeit, und deswegen ist das Bäckereibeispiel sehr triftig. Galt es als sehr lange Zeit als eine bösartige Form der Asozialität, das Brot selber zu Hause zu backen. Nicht? Also daher das schöne deutsche Wort Eigenbrötler. Nicht? Das ist also eine Form sozusagen der kulinarischen Asozialität, wenn man zu Hause ist und in Barbara Rötings Kochbüchern Rezepte für Selbstversorgung mit Brot nachliest. Denn das unausgesprochene Prinzip der organischen Solidarität ist, du sollst dich abhängig machen. Du sollst dich abhängig machen, weil diese atomistische Vorstellung vom Individuum von Grund auf falsch ist. Der Mensch ist ohne seinen Bäcker nur ein Krüppel.
Aber letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass wenn man sozusagen wenn man sich überlegt, wie Autarkie aussieht, dann müsste man auf sehr, sehr viel verzichten, was so eine moderne, ausdifferenzierte Gesellschaft bietet. Also es ist eigentlich eine schiere Tatsache, dass wir in Abhängigkeitsstrukturen sind. Wenn wir auf diesem Niveau leben wollen, dann ist das eigentlich fast gar keine normative Frage, sondern es ist eigentlich ein Umstand.
Also die hauptsächliche Krux der Brüderlichkeit in der gegenwärtigen Gesellschaft besteht ja darin, dass wir die emotionalen Quellen des Brüderlichkeitsgefühls in uns nur noch fragmentarisch vorfinden können, aufgrund der Tatsache, dass wir uns auf eine Gesellschaft der Einzelkinder und der Zwei-Kind-Familie zubewegen, wo die meisten Menschen keinen Bruder mehr haben können. Wenn man also mit der Psychoanalyse die Annahme macht, dass Sozialgefühle in den Familien erworben werden und in der Gesellschaft durch Übertragung angewendet werden und amplifiziert werden. Wenn ich keinen Bruder habe, wie soll ich da Brüderlichkeit entwickeln?
Gott sei Dank haben wir inzwischen Kitas.
Pardon?
Wir haben inzwischen Gott sei Dank Kitas.
Ja, wir haben Kitas, wir haben Schulen. In der Schulklasse hat man so etwas wie Ersatzfamilien und mit Gleichaltrigen ausreichend versorgt und lernt bei denen das Zusammensein in einem gewissen Ausmaß. Das wäre im Übrigen ein Argument für eine gesetzliche Regie der Internatserziehung. Denn Kinder, die nach der Schule nach Hause gehen dürfen, profitieren von der Anwesenheit ihrer Gleichaltrigen nicht genug. Sie müssten entweder auf Ganztagsschulen oder in Internaten sozusagen die Fülle des Zusammenlebens mit Gleichaltrigen einüben. Dann ließe sich diese mangelnde Übertragungsmöglichkeit von Brüderlichkeit aus der Familie heraus kompensieren.
Weil wir jetzt auch schon von der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind. Wir haben viel in den letzten Sendungen mal Freiheit und Gleichheit gesprochen, heute über die Brüderlichkeit. Wie verhalten sich die drei jetzt zueinander? Unsere Ausgangshypothese war ja zu sagen, die können sich nur gemeinsam verwirklichen. So haben wir das Versprechen der Französischen Revolution verstanden. Eine Gegenthese dazu, eine auch fast hegemoniale Gegenthese ist ja zu sagen, die widersprechen sich gegenseitig. Wie sehen Sie das? Stehen die im Widerspruch zueinander? Ergänzen sie sich oder folgen die in gewisser Weise aufeinander ab?
Ich glaube in der Tat, dass es kein Zufall war, dass die Brüderlichkeit in der Rezeption des revolutionären Slogans erst nachträglich wieder angefügt werden musste. Es haben sich eben zweigliedrige Formeln durchgesetzt. Während der Herrschaft von Louis Philippe bis 1848 war der Slogan ohnehin nicht brauchbar. In der bourbonischen Restauration bis 1830 war er auch nicht brauchbar. Napoleon hatte seine eigene Devise. Dann kam die Formel für 3 Jahre zurück, von 48 bis 51. Napoleon III. Konnte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch nicht gebrauchen. Und erst die Dritte Republik von 1870 und vor allem ab 1880 hat sie dann zum Allgemeingut gemacht. Und die Dritte Republik hat diesen Effekt hervorgebracht, diesen Dissonantenakkord wie einen Konsonantenakkord einzuüben. Denkt man etwas tiefer nach, hört man die Dissonanz sehr scharf. Und es lässt sich auch begründen, warum sich das schwer verträgt. Und alle drei haben ja die Struktur der unendlichen Aufgabe. Ja, Freiheit kann nicht in einem Status quo verfestigt werden, die Gleichheit erst recht nicht und die Brüderlichkeit ist nur als eine Art von kategorischem Imperativ zu denken, als die unendliche Aufgabe der Rücksichtnahme.
Aber wenn man, also unser Bild, das wir sozusagen mitgebracht haben, war dasjenige zu sagen, Freiheit lässt sich eigentlich nur unter solidarischen Gleichen verwirklichen. Würden Sie uns also jetzt am Ende dieser Gespräche vielleicht in dieser Hinsicht recht geben, dass sozusagen die Solidarität the missing link ist zwischen Freiheit und Gleichheit?
Ja, aber die Solidarität entspringt zwischen Menschen. Jenseits der Überlegung von frei und unfrei, aus anderen Motiven, wenn Sie die Briefe des Apostels Paulus lesen, wird die Gleichheit dadurch begründet, dass es keinen Griechen und keinen Barbaren mehr gibt, weder Mann noch Frau, weder Knecht noch freien Mann, sondern nur eine Brüderschaft dadurch, dass sozusagen das christliche Motiv jedem Einzelnen einwohnt. Und dann entsteht so etwas wie ein Humanismus aus Herzlichkeit, beziehungsweise ein Humanismus, eine Verallgemeinerung von Solidarität, eine christliche Solidarität, aus dem Bewusstsein, dass alle Menschen vor dem Tod gleich sind. Ja. Und die Großartigkeit der Französischen Revolution bestand darin, dass sie sagte, die Gleichheit vor dem Tod soll ja nicht geleugnet werden, aber die Gleichheit von der Geburt her bedeutet noch mehr. Deswegen heißt es, die Menschen sind gleich und frei in ihrer gemeinsamen Eigenschaft des Geborenseins.
der Gegenwartsphilosoph Arndt Paulmann, der hat mal gesagt, Solidarität ist, wenn einer sagt und es auch ernsthaft meint, du bist nicht allein. Trifft er da einen Punkt?
Ja, völlig richtig. Aber das kann er nur sagen, indem er seine eigene Anwesenheit als Argument einsetzt. Also da kommen wir auf das Phänomen des Samariters zurück. Also das heißt, des unmittelbaren Hilfeleistenden. Wenn das Nicht-Alleinsein nur eine ferne Zusage ist, dann ist sie als Argument für Solidarität zu schwach. Umgekehrt hat ja schon Beaumarchais in seinem Stück Der tolle Tag, das bei uns dann als Figaros Hochzeit bekannt wurde, den Figaro in einem hochinteressanten Selbstgespräch darüber nachdenken lassen, was eigentlich den Unterschied zwischen ihm selbst und dem Grafen Almaviva ausmacht. Was hat denn der Herr Graf getan, um ein so großer Herr zu sein? Und er gibt sich selbst die Antwort, er hat sich die Mühe gegeben, geboren zu werden. Il s'est donné la peine de naître. Er hat sich die Mühe gegeben, geboren zu werden. Und das ist, wenn Sie wollen, in der modernen Gesellschaft der tiefste Solidaritätsgrund, weil wir uns gemeinsam sozusagen als Lebensanfänger verstehen und aus diesem Anfängertum heraus nach Freiheit streben, nicht weil wir sie haben, sondern weil wir sie suchen. Und nach Gleichheit streben, weil wir in die Gesellschaft nur eintreten können, in die richtige Gesellschaft nur eintreten können, indem wir die anderen als Gleiche betrachten.
Also das sozusagen ist, das ist ein zutiefst humanistisches Bekenntnis der Unfertigen.
Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, mit unserem biografischen Selbstbewusstsein und dem, was wir über Homo sapiens als anthropologisches Sonderphänomen wissen, zurechtzukommen. Der Mensch ist nicht bloß ein Lebewesen, sondern ein Werdewesen. Und man kann ihn nicht fixieren. Nietzsche sagt sehr schön, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. Und diese Nicht-Festgestelltheit ist eigentlich der Solidaritätsgrund. Und das sagt indirekt ja auch Kant. Es ist sehr interessant, dass man Kant und Nietzsche an dieser Stelle sogar miteinander aufeinander zuführen kann. Denn Kant sagt, du darfst den anderen Menschen, das ist eine der Fassungen des kategorischen Imperativs, niemals nur als Werkzeug benutzen, niemals nur als Instrument. Denn als Instrument würdest du ihn ohne Rücksicht auf seine Werdemöglichkeiten nur benutzen.
Herr Sloterdijk, ich glaube, was auf jeden Fall in den letzten drei Gesprächen sehr deutlich geworden ist, ist, dass dieser Wertedreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit noch heute unser Denken über die Gegenwart bestimmt. Jetzt gibt es aber Stimmen, die wähnen uns heute schon am Übergang zu einer nächsten Epoche, zu einer nächsten Ära. Und deswegen die Frage, sehen Sie eventuell neben diesen drei großen Werten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit einen oder vielleicht sogar mehrere Werte am Horizont auftauchen, die diesen drei Werten tatsächlich ernsthafte Konkurrenz machen könnten?
Ja, wir leben allesamt in einer Welt, in der all diese Fähigkeiten und diese Werte nicht gelten, wenn niemand da ist, der fit genug ist, um sie seiner Lebensführung zugrunde zu legen. Es gibt viele Menschen, die sagen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist ja alles gut und schön. Aber ich als Migräniker kann mir solche idealistischen Ausflüge nicht erlauben. Also ich glaube, diese drei großen Werte implizieren immer schon einen Anspruch, es mit belastbaren Menschen zu tun zu haben. Also der vierte Wert klingt eigentlich immer mit. Und wenn man diese etwas angebrochene Glocke hört, diese drei Töne, Freiheit und ihre beiden Obertöne, Gleichheit und Brüderlichkeit, hervorbringt, da hört man noch einen vierten Oberton, der immer sagt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Belastbarkeit. Denn ohne Stärke, ohne Fitness, ohne Kompetenz, ohne Training, ohne Selbstsorge um die eigene Kraft und auch die gemeinsame Kraft bleibt es bei schönen Worten. Also wir sind, wie Alain einmal sagt, nicht nur, wir haben nicht nur die Pflicht, glücklich zu sein, sondern wir haben auch die Pflicht, kräftig zu bleiben. Denn ansonsten verstößt man gegen das Belastbarkeitsgebot und kann die anderen drei Aufforderungen nicht befolgen.
Herr Sloterdijk, wir haben in den diesen drei Sendungen von Ihnen viel erfahren über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber ich denke auch über Ihr Selbstverständnis. Sie haben sich bezeichnet als einen Wachheitserzeuger. Welches ist aus Ihrer Sicht heute das Problem und auf welchem Gebiet in der Welt sehen Sie heute den größten Bedarf an solchen Auf- oder Erweckungserlebnissen?
Nun, das appelliert natürlich an die Selbstdefinition eines Lebensentwurfs, der in der Tradition der Philosophie sich eingliedert. Ich glaube, es gibt so etwas wie einen inneren Befehl, mit der eigenen Endlichkeit von Intelligenz nie ganz abzufinden. Das heißt, Aristoteles sagt, alle Menschen streben von Natur aus nach Erkenntnis. Und aus einem Abstand von mehr als 2000 Jahren antwortet Nietzsche, alle Menschen tragen in sich einen Imperativ, einen fast immunitären Imperativ des Nicht-Wissen-Wollens. Ja. Und der philosophische Entwurf ist der, dass das Nicht-Wissen-Wollen, oder wenn man so will, die freiwillige Dummheit, zurückzudrängen. Ja. Nietzsche sagt es einmal sehr schön, Philosophie heißt der Dummheit schaden wollen.
Das ist aber nicht nur nietzscheanisch, sondern noch einmal, könnte man sagen, kantisch gedacht, nicht? Aufklärung ist sozusagen Aufklärung aus der selbstverschuldeten oder mit Nietzsche gesprochen selbstgewollten Unmündigkeit.
Ganz richtig. Also Mündigkeit ist in der deutschen Sprache ein besonders schöner Ausdruck, weil er durch seinen Bezug auf die orale Sphäre ganz deutlich macht, dass es darum geht, für sich selber sprechen zu können. Ja. Und das ist eine Gegebenheit, die bei Homo sapiens nicht a priori vorauszusetzen ist, weil wir, um mit Heidegger zu sprechen, erst unterwegs zur Sprache sind. Ja, also man darf sich nicht damit beruhigen, dass Kinder schon ein angeborenes Sprachtalent besitzen und diese etwas mirakulöse Gabe mitbringen, jede beliebige Sprache der Welt während ihrer ersten Lebensjahre sich aneignen zu können. Unabhängig von dem, was sie intrauterin gehört haben, als Klang der Muttersprache. Ja, also es genügt, in einer extrauterinen Umwelt eine gesprochene Sprache zu hören, um die Regeln dieser Sprache durch bloßen Gebrauch, durch bloßes Zuhören und bloßes Nachsprechen herauszufiltern. Das kommt ja ungefähr der Fähigkeit gleich, ohne äußere Anleitung die Leibnizschen Formen der Integralrechnung im Alter von 4 Jahren zu reproduzieren. Also das haben wir, aber wir bleiben unterwegs zur Sprache und dieses Sprechenlernen ist ein lebenslanges Projekt.
Sprechen lernen und lernen, den eigenen Schleier des Nichtwissenwollens sich von den Augen zu nehmen. Mit diesem Schlusswort wollen wir diese dreiteilige Reihe beschließen. Herzlichen Dank, Peter Sloterdijk, für dieses intensive gemeinsame Nachdenken über diese drei epochemachenden Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und damit geht diese Reihe tatsächlich zu Ende, nicht aber ohne unseren herzlichen Dank an alle Beteiligten der Volksbühne und des Deutschlandfunk Kulturs und natürlich für ihr Interesse. Am Mikrofon verabschieden sich jetzt Simone Miller und
Armen Avanesyan.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.